Ich möchte über ein Thema sprechen und anknüpfen an das letzte Mal. Ich sprach am Ende meiner letzten Predigt am Sonntag über die neue Geburt. Erinnert ihr euch? Wir hatten diesen wunderbaren Vers: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung. Diese neue Geburt macht den ganzen Unterschied. In Matthäus 4, Vers 16 steht: Das Volk, das im Finsteren saß, hat ein großes Licht gesehen. Und denen, die im Lande und Schatten des Todes saßen, ist ein Licht aufgegangen. Für unsere, ja, auch unsere englischen Freunde, die können so ein bisschen Deutsch lernen, habe ich ein paar Dinger mitgebracht. Ist das das richtige HDMI? Ah ja, da haben wir es schön. Ja, so möchte ich mal anknüpfen. Schattenbilder, Schattenspiele und Schattendasein. Der andere Vers heißt: Um denen Licht zu spenden, die in Finsternis und Todesschatten sitzen, und unsere Schritte auf den Weg des Friedens zu leiten. Es gibt Menschen, die sind tief im Schatten des Lebens. Sie leiden an ihrer Gesundheit, sie leiden an ihren Beziehungen, sie leiden an den Gegebenheiten der Zeit, in der sie leben. Sie sind wirklich weit entfernt von Gott, weit entfernt von einem Leben des Glücks, der Freude und des Friedens. Und dann gibt es viele, die haben Gott kennengelernt, haben sich mal entschieden, sind vielleicht sogar mal wiedergeboren worden aus Wasser und Geist, haben das Blut Jesu erlebt, sind mit dem Herrn stark verbunden gewesen, aber das hat wieder nachgelassen und sie sind einen Schritt zurückgegangen in den Bereich der Schatten. Vielleicht ahnen wir schon etwas davon. Schatten und Wirklichkeit, das hängt zusammen. Alles, was es in dieser sichtbaren Welt gibt, wirft auch einen Schatten. Alles, was Substanz hat, was man anfassen kann, wirft, sobald Licht drauf kommt, einen Schatten. Und so ist es mit Gottes Wirklichkeit und mit unserer Wirklichkeit. Und mein Wunsch ist heute Morgen, dass wir vom Schatten zur Wirklichkeit kommen. Ich werde auch definieren, was wir unter Schatten zu verstehen haben. Gehen wir einfach mal diese Dinge ein Stückchen mit. Aber bevor ich das tue, so ein paar Bilder. Zum Beispiel hier dieses Häschen streckt seine beiden Ohren nach oben und hält dann links und rechts ein Pfötchen raus. Da sieht das aus wie eine Hand. Man könnte meinen, aha, eine Hand wirft den Schatten für eine Hand. Aber das ist nicht so, sondern das ist ein Betrug. Da entspricht der Schatten überhaupt nicht der Wirklichkeit, noch nicht mal ansatzweise. Das Häschen möchte mehr sein, als es ist. Ein tragisches Bild ist auch dies, das habe ich mal ganz früher in einem Fotoalbum gefunden und mir abgescannt. Da ist ein Priester, der hier langläuft und seine Kutte wirft durch das Licht einen Schatten auf die weiße Wand, die dem entspricht, was manche Leute sich heute unter der Kirche oder insbesondere unter der katholischen Kirche vorstellen. Zurück also nur zu diesen Schatten. Es ist so, dass ein Schatten vom Licht geworfen wird und normalerweise entspricht dieser Schatten in etwa auch der Wirklichkeit, aber nicht immer. Und wie kommen wir zu der Wirklichkeit? Ist für uns Christen überhaupt in dieser Welt die Wirklichkeit des Lebens in Gott vorbehalten? Oder müssen wir einfach im Glauben, im Schatten bleiben und ohne Bezug zur Wirklichkeit leben? Wir lesen in der Heiligen Schrift in Kolosser 1, Vers 13 zum Beispiel: Das habe ich gerade eben gelesen, dass wir wiedergeboren sind zu einer lebendigen Hoffnung. Und mein Wunsch ist, dass wir alle hier in unserer Gemeinde das sagen können. Ich bin von Neuem geboren. Paulus sagt uns, wir sind versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Da klingt schon etwas an davon. Wir sind nicht nur dazu bestimmt, in diesem Leben, in dieser schmutzigen und vorläufigen Wirklichkeit dieser Welt an die himmlische Herrlichkeit zu glauben, sondern die Schrift sagt uns, dass wir in dieses Reich schon jetzt versetzt worden sind. Und was bedeutet das? Oder in Philipper 3, Vers 20 heißt es, unser Bürgertum ist im Himmel, von wo wir unseren Retter Jesus erwarten. Wer so etwas sagt, nämlich Paulus, der hat Schluss gemacht mit seinem Griechischsein oder Jüdischsein, zum Römischen Reich gehören oder nicht. Er hat sich sogar auspeitschen lassen, obwohl er hätte sagen können, ich bin römischer Bürger, dann wäre er nicht ausgepeitscht worden. Aber es war ihm alles egal. Er hat das Auspeitschen für Jesus einfach mitgemacht. Wenn wir liebe Geschwister aus Rumänien hier haben, dann dürfen die wissen, wir sind zuerst Bürger des Reiches Gottes und wir haben immer mehr Leute aus Nigeria. Ja? Aber auch ihr seid, Sisai und Gladys und Felix, you are citizens of the heavenly kingdom. Amen. Come say it, Lord, amen. What happened to you? You've become pretty German. Real sober-minded, quiet. Don't show up in any way, you know. Okay. Gut. Wir sind Bürger des Himmels. Ich verstehe mich so. Ich verstehe mich nicht zuerst als Deutscher, sondern ich verstehe mich als ein Mensch, der in der Gegenwart Gottes lebt. Dann sagt der Petrus, ihn, nämlich Jesus, habt ihr lieb. Ihr liebt ihn von ganzem Herzen, obwohl ihr ihn noch nicht gesehen habt. Es muss also eine Glaubenswirklichkeit geben, die so stark ist, dass sie uns in sein Reich versetzt und uns mit der Freude anfüllt, dass wir ihn wirklich von Herzen lieben können und uns erheben aus den Niederungen von Geboten, Gesetzen und auch anderen Traurigkeiten. Meine Bibel ist hier. Ich bin dann ein bisschen erstmal gestoßen worden auf den Hebräerbrief. Ach, übrigens heißt es da, ja richtig, in Hebräer, damit starte ich hier mal, und zwar Kapitel 6, Vers 1, da sagt der Hebräerbriefschreiber, darum wollen wir jetzt uns von den Anfangsgründen der Lehre Christi absehen und uns zur vollen Reife erheben. Also gibt es so etwas wie ein vorläufiges Leben im Glauben. Man macht Glaubensgrundkurse, man lernt, was Wiedergeburt ist, man hört über den Heiligen Geist, über den Vater, über Gemeinde, über ein Leben mit dem Herrn, wie ich in der Bibel lese, wie ich bete und so weiter. Ich glaube, dass alle diese Dinge zu den sogenannten Anfangsgründen gehören. Es gibt eine Reife. Es gibt ein Leben der vollen Reife, von dem der Hebräerbriefschreiber hier spricht. Und ich bewege mich im Moment vielleicht noch ein bisschen im Kreis, aber es kommt immer mehr zum Zentrum. Schauen wir mal ein Kapitel weiter, Hebräer Kapitel 7. Überhaupt, wer das Thema ein bisschen nacharbeiten möchte, mag Hebräer 7 bis Kapitel 10 lesen. Da ist alle Kapitel sind damit angefüllt, deutlich zu machen, hier ist der alte Bund und hier ist der neue Bund. Hier sind die alten Opfer, hier sind die neuen Opfer. In Kapitel 7 geht es vor allem um den ewigen Priester. Jesus hat ein Priestertum ergriffen, welches weit das irdische Priestertum, in dem ja auch Gott anwesend war, übertrifft. Jesus ist unser hoher Priester, der es vermag, durch seine Vermittlung zu Gott hinzuzutreten, um uns vollkommene Rettung zu schaffen. Wir sind in Durch Christus sind wir verbunden mit der ewigen Herrlichkeit, mit diesem Netzwerk, welches von auferstandenen und zur Rechten Gottes sitzenden Christus über die ganze Welt gespannt wird. In Kapitel 8 geht es um den neuen Geist und um das neue Herz. Ich will meine Gesetze in ihren Sinn hineinlegen, sie ihnen ins Herz schreiben, will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Dann braucht keiner mehr seinen Mitbürger Belehrung erteilen und ihm vorhalten, lerne den Herrn kennen, denn sie werden mich allesamt kennen, vom Kleinsten zum Größten. Ich glaube, dass es auch in einer Gemeinde Situationen und Zeiten geben kann, wo wir einen Vorgeschmack auf diese Herrlichkeit bekommen, wo auf einmal Gott in einer Versammlung so gegenwärtig ist, so spürbar ist, dass wir einfach merken, er ist da und wir beten ihn einfach nur an. Und dann geht keiner her und sagt, Schwester, Bruder, mach das lieber so, mach das lieber anders, sondern wir sind wirklich in einer Verbindung mit Jesus und die ganze Gemeinde ist einfach nur ergriffen und eins in einer ewigen Anbetung. In Kapitel 9 und 10 geht es dann um den neuen Tempel. Wir haben also, liebe Brüder, jetzt die freudige Zuversicht, durch das Blut Jesu in das himmlische Heiligtum einzugehen, um dort vollkommene Rettung und Erlösung zu bekommen. Was hat das jetzt mit meinem Thema zu tun? Folgendes, auch im Hebräerbrief erwähne ich jetzt zwei Bibelstellen. Das waren die Dinge, die wir uns gerade eben angeschaut haben. Zwei Bibelstellen, vom Schatten zur Wirklichkeit. Da sagt der Hebräerbriefschreiber, diese, nämlich die Priester im Alten Bund, versehen ihren Dienst nur an einer Nachbildung und an einem Schattenbild der himmlischen Dinge. Das muss man einfach sehen. Jemand sagte mal, das Alte Testament ist das Neue in Verborgenheit. Und das Neue Testament ist das Alte Testament in der Wirklichkeit. Das sind die alten Dinge, an denen die Juden heute noch festhalten. Und ich glaube, wir Christen neigen auch dazu, uns an die alten Dinge wieder zu halten, weil uns das Neue einfach zu neu, zu anders und zu weit entfernt zu sein scheint. Denn weil das mosaische Gesetz nur das schattenhafte Abbild der zukünftigen Heilsgüter darbietet, nicht aber die Gestalt der Dinge selbst, so ist es nimmermehr imstande, die Menschen zur Vollendung zu bringen. Und so stolpern wir manchmal, wenn wir uns noch an die alten schattenhaften Vorgaben halten, du darfst dies nicht, du darfst das nicht und du sollst dies und jenes. Und ich habe in der letzten Predigt über einige Dinge gesprochen, auch über die 10 Gebote und die darauffolgenden Kapitel, zum Beispiel, du sollst kein Bestechungsgeld annehmen, du sollst den Fremdling nicht bedrücken und alle diese Dinge. Wenn wir da drinnen leben, von Gebot zu Gebot uns hangeln, dann leben wir noch im Schatten und noch nicht in der Wirklichkeit. Ich will mal versuchen, einige Beispiele für sogenannte schattenhafte Abbildungen euch zu geben. Und damit können wir uns ein bisschen prüfen, wie weit bin ich noch in diesem Alten drin gefangen, lebe im Schatten anstatt in der Wirklichkeit Gottes. Zum Beispiel Abbildungen jeglicher Art, Kunstwerke. Hier ist das Kreuz. Ich sage übrigens nicht, dass all das falsch wäre. Ich sage nur, es ist ein Schatten. Und wir haben ja auch gelesen im Alten Testament, das war ein Schatten und trotzdem war der Schatten ja von Gott. Also bitte, das ist jetzt nicht verkehrt, nur es gibt mehr. Das ist ein Kreuz. Es ist ein Schatten, ein Abbild von dem ewigen Kreuz. Ob dieses Kreuz hier hängt oder nicht, macht keinen Unterschied, dass es das ewige, das echte Kreuz gibt. Oder hier ist ein Licht, hier brennt ein Licht und das ist ein Sinnbild auf das wahre Licht in Christus, aber es ist nur ein kleines Kunstwerk. Ikonen, die im orthodoxen Christentum eine große Rolle spielen, sind ein Schatten und ein Abbild von Heiligen zum Beispiel. Das sieht man auf so einer Ikone, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich nur die ganz alten Heiligen, dieser Nikolaus oder der heilige Martin, der heilige Christophorus und viele andere Heilige. Und man schaut auf diese Ikonen und man betet sie an, man kniet davor nieder oder man bekreuzigt sich. Oder man geht in eine Kirche, in eine wunderbare Kathedrale, Kölner Dom, vermag uns mit tiefer Ehrfurcht zu erfüllen und trotzdem, es ist nur ein Schatten. Ist nur ein Schatten der viel, viel größeren, des viel, viel größeren Bauwerks, des himmlischen, unsichtbaren Bauwerks, was Gott errichtet hat für uns. Ein weiteres Beispiel sind Zeichen und Zeichenhandlungen. Die Taufe ist ein Zeichen. Wenn ein Mensch getauft wird, dann freuen wir uns. Dieser Mensch drückt jetzt durch diese Taufe aus, er ist mit Christus gestorben. Er gehört jetzt zu Jesus. Aber diese Taufe ist nur ein Sinnbild. Denn in seinem Herzen findet eine Taufe statt, die wir äußerlich nicht sehen können. In seinem Herzen ist wahrscheinlich, und das hoffen wir, verborgen: Jesus, ich gehöre jetzt wirklich nur zu dir. Andere sind getauft worden und waren hernach in der Gemeinde nicht mehr gesehen worden. Kennt ihr das? Ich habe die Erfahrung gemacht in meiner alten Gemeinde, wenn wir eine Taufe hatten, ich sage mal von 6, 7, 8, 9, 10 Menschen, dann kann ich fast dafür garantieren, dass einer von denen einen Monat später nicht mehr da war. Er ist getauft worden und die Taufe war ein äußeres Sinnbild, aber in seinem Inneren ist nicht wirklich die Taufe vollzogen worden, auf die es aber eigentlich ankommt. Und so möchte der Herr uns helfen, dass wir uns von diesen äußerlichen Dingen hinbewegen zum Unsichtbaren, zu den echten Heilsgütern, auf die es ankommt. Auch das Herrenmahl, wenn wir das Abendmahl feiern, das ist wunderbar und manche Menschen erschaudern dabei oder haben besondere Gefühle bei der Art und Weise, wie das Mahl gefeiert wird. Vielleicht gehen in der katholischen oder in anderen Kirchen Menschen zum Abendmahl und sie lieben den Pastor oder sie verehren den Priester. Und wenn er ihnen die Oblade in den Mund legt, haben sie ein besonderes Gefühl. Aber das ist alles nur ein Schatten. Es ist nicht das Wahre. Denn das Wahre gehört allein Christus an. Bestimmte Gesten, auch wenn wir einander segnen, so eine Geste des Segens hat keine magische Wirkung. Bei manchen Menschen ist das aber so. Sie vertrauen darauf, dass bestimmte magische Handlungen eines Papstes, eines Priesters, eines Kardinals oder irgendwie ein Guru aus Amerika, der in besonderer Weise etwas nach Deutschland gebracht hat und der kommt und predigt und man fährt hunderte von Kilometern, um diesen Menschen zu hören, aber er ist einfach nur ein Mensch und seine Predigt ist eine Geste und man hängt sich an diese äußeren Dinge, aber es ist nur ein Schatten. Alle geschöpflichen Dinge in dieser geschöpflichen Welt wie Essen und Trinken sollte mit Würde geschehen, sollte uns zum Besten gereichen, aber es ist nur ein Schatten. Überzeugungen, Sicherheiten und Traditionen. Du hast eine bestimmte Überzeugung. Ich habe jetzt im Moment eine bestimmte Überzeugung über die letzten Dinge, wie Jesus wiederkommt, wie das passiert. Ich habe da eine bestimmte Vorstellung, die ich aus der Schrift gewonnen habe, aber meine Überzeugung ist nur ein Schatten dessen, was wirklich kommen wird. Es ist gut, Überzeugungen zu haben. Es ist gut, bestimmte innere Gewissheiten zu haben. Aber denk dran, es ist immer nur ein Schatten. Weil das Wirkliche kannst du nicht greifen. Das Wirkliche solltest du auch nicht versuchen festzuhalten. weil es dir entrissen wird. Es gehört einem anderen, es gehört Gott. Und er gibt es als Leihgabe in mein Herz. Gott lässt sich nicht vereinnahmen. Der Heilige Geist lässt sich nicht vereinnahmen. Ich bete in neuen Sprachen. Ich mache euch das jetzt nicht vor. In anderen Gemeinden macht man das, aber ich mache das nicht. So. Und ich denke, ich bete in neuen Sprachen. Jetzt bin ich ja automatisch im Heiligen Geist. Pustekuchen. Das ist äußerlich. Echtes Sprachengebet ist die Sprache des Herzens, das Überwallen dessen, was in dem Moment von Christus her in mir gewirkt wird. Und darauf habe ich nur einen bedingten Einfluss. Ich bin zwar ein Werkzeug und er redet durch mich, aber das Eigentliche gehört ihm an und ist meinem letzten Zugriff entzogen. Und jetzt erwähne ich noch etwas. Erfahrungen und Prophetien. Jemand geht in eine Veranstaltung und hört da eine Prophetie. Und er nimmt es für bare Münze. Der Prophet sagt, du sollst nach Singapur gehen. Nein, nicht nach Singapur. Nach Indonesien und sollst dort das Wort Gottes verkündigen. Der Mensch packt alle 7 Sachen, geht nach Indonesien und meint, dass Gott ihn dahin sendet. Ohne mit irgendjemand darüber zu sprechen. Ohne eine solche Prophetie einmal geprüft zu haben. Menschen machen tolle Erfahrungen. Ich habe, wann war das denn? Ich habe es jetzt wieder vergessen. Ich glaube, es war Anfang des Jahres. Ich habe es hier auch berichtet, eine wunderbare Erfahrung gemacht, wo ein Mensch prophetisch gebraucht wurde und in Bielefeld etwas sagte, was für mich ein ganz, ganz großer Trost wurde. So, das ist wunderbar. Aber es ist auch nur ein Schatten. Es ist nur ein Schatten. Weil alles, was Menschen von sich geben, ein Schatten ist. Und jetzt muss ich hergehen und im Heiligen Geist diese Botschaft nehmen, muss sie bewegen, so wie Maria die Worte Jesu bewegt und geprüft hat. Was bedeutet das? Und dann kommt in mein Herz ganz tief das Reden Jesu und er bestätigt das, was dort gesagt wurde. Und ich merke, das und das gilt für mich und das nehme ich, das hüte ich als einen kostbaren Schatz. Aber nicht die äußeren Worte und schon gar nicht den Menschen, der das gesagt hat, sondern das, was durch diese Dinge in mein Herz gekommen ist. Liebe Geschwister, hilft euch das ein bisschen, darüber nachzudenken, wie hänge ich an diesen äußerlichen Dingen, die aber noch nicht das Wirkliche vom Herrn her sind? Wie weit lebe ich noch im Schatten der göttlichen Verheißungen? Zum Beispiel, wenn ich mich mit Menschen auseinandersetze über die Taufe. Wir alle sind der Überzeugung, dass die Glaubenstaufe, die Taufe aufgrund des Glaubens, korrekt ist und richtig ist. Und daran halten wir fest. Und wir würden keine Kinder, also Babys, taufen. Aber dennoch, wenn ich darüber mit anderen Menschen mich lang und breit ausufern diskutiere und nur einfach daherrede, wenn jemand eine echte Frage hat, dann darf ich da auch eine Antwort zu geben. Aber über solche Dinge zu diskutieren oder zu meinen, dass Glaubensgetaufte bei Gott angenehmer sind als Kindgetaufte, dann befinde ich mich im... Amen, das ist deine Überzeugung, halte sie fest. Aber es ist trotzdem nur ein Schatten. Es ist nur ein Schatten. Wenn ich darüber diskutiere und Menschen in rechthaberischer Weise etwas abspreche, wenn ich meine, dass ein lieber Bruder in der evangelischen Kirche, der eben als Kind getauft worden ist, bei Gott weniger angenehm ist als ich, der ich ja im Glauben getauft worden bin, dann befinde ich mich im Schatten. Ich sage nicht, dass ich gottlos deswegen bin, aber ich bin mindestens im Schatten und nicht im Wahren. Welche Dinge ich als Christ anziehen darf, ob ich mich schmücken darf und wie weit. Ob man im Gottesdienst lieber Choräle oder moderne Lobpreislieder singt, ist alles nur ein Schatten. Oder welche Gemeinde das volle Evangelium verkündet und welche nicht. Wir bewegen uns nur im Schatten. Ich greife noch auf 2 Beispiele zurück. Ich zitiere die jetzt einmal frei. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich hier nachgekommen bin. Nein, das kommt gleich. Okay, in 1. Könige 19, Vers 11 folgende, lesen wir eine interessante Geschichte. Da ist Elia und Elia ringt darum, oh Gott, begegne mir, ich möchte dich erleben. Ihr kennt die Geschichte. Und die geht dann ja ungefähr so weiter. Und auf einmal kam Gott und mit Gott kam ein gewaltiger Sturm. Und interessanterweise heißt es dann, aber Gott war nicht in dem Sturm. Erinnert ihr euch? Und dann kam ein mächtiges Feuer. Oder Gott kam im Feuer, heißt es, aber Gott war nicht in dem Feuer. Das Feuer war von Gott, der Sturm war von Gott und dennoch war er nicht da drin. Und so ist das mit unserem Leben. Wir erleben irgendwie einen tollen Sturm, einen tollen Vortrag, eine tolle Predigt. Und wir denken, da ist Gott mittendrin. Er hat dies alles gesandt und gemacht. Aber er möchte in deinem Herzen selbst wohnen. Nicht die Predigt, die du gehört hast, sondern er. Auch nicht das Wort, was ich in der Bibel gelesen habe, sondern durch das Wort möchte er in mir wohnen. Die andere Geschichte, ach so, und dann kam ein feines, sanftes Säuseln. Und dann heißt es aber nicht, und in diesem Säuseln war Gott, da steht dann gar nichts mehr. Es kam ein sanftes Säuseln und Elia verhüllte sein Angesicht. Wenn Gott wirklich kommt, dann brauchst du nicht mehr reden. Dann ist er einfach da. Und dann weißt du höchstens in dir drin, jetzt habe ich bestimmte Dinge zu tun. Da braucht gar nicht viel geredet werden. Das spürst du und das sagt dir der Heilige Geist. Und die andere Geschichte ist jetzt auch wiederum in Hebräer 12. Ich lese euch das nur mal ganz kurz. Ihr seid nicht, ab Vers 18, Hebräer 12, Vers 18, ihr seid nicht zu einem mit Händen greifbaren und im Feuer lodernden Berg herangetreten. Nicht zu Wolkendunkel, nicht zu Finsternis und Gewittersturm, nicht zu Posaunenschall und Donnerworten, bei denen die Zuhörer die Bitte aussprachen, es möchte nicht weiter zu ihnen geredet werden, denn sie konnten das nicht ertragen. Eine mächtige Gotteswirklichkeit war das damals. Aber dennoch, diese mächtige Gotteswirklichkeit des alten Bundes ist nichts im Vergleich zu dem, was kommt. Nein, ihr seid zum Berg Zion. Und da geht es um den ewigen Berg Zion, nicht zu dem, der außerhalb in Jerusalem ist. Zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem. Seid ihr herangetreten und zu vielen Tausenden von Engeln, zu einer Festversammlung, zur Gemeinde der im Himmel aufgeschriebenen Erstgeborenen und zu Jesus. Liebe Gemeinde, lasst uns erheben zur vollen Reife. Lasst uns die kleinen Nickeligkeiten dieses Lebens, dieses Hin und Her, das Diskutieren und Machen und Tun und Sorgen und lass uns das verlassen. Ich sage nicht, dass wir jetzt Illusionisten sein sollten und ziehen in die Einsamkeit. Es ist auch nur ein Schatten. Das Wahre ist im Alltag, in dem jeden Tag des Lebens tief mit Christus verbunden sein. Und das gucken wir uns jetzt nochmal an. Diese Dinge, und das ist die dritte Schattenstelle im Neuen Testament, sind ja doch alle nur der Schatten von dem in der Zukunft Kommenden. Das eigentliche Wesen dagegen gehört Christus an. Und wenn ich in Christus bin, dann brauche ich keinem Bruder und Schwester sagen, man kann sich darüber unterhalten, aus welcher Gemeinde kommst du, du bist dort oder dort, es ist alles wunderbar, man kann sich auch darüber unterhalten, aber immer in dem Bewusstsein, das Eigentliche ist, den Arm um den Nächsten zu legen, einfach gemeinsam aufzuschauen und zu sagen, Jesus, du bist da und du verbindest uns. Egal aus welcher Gemeinde jemand kommt, aus welcher Stadt, welche Hautfarbe er hat, ob aus Nigeria kommt, aus Kamerun, aus Arabien, aus dem Iran oder sonst wo. Christus ist die Wirklichkeit. Er ist der Geliebte des Vaters. Und die zweite Stelle. Zum Lobpreis der Herrlichkeit seiner Gnade, die er uns in dem Geliebten erwiesen hat. Gott liebt, Gott der Vater liebt nur eines, nur eins. Das ist sein Sohn. Er liebt nur seinen Sohn. Im Vergleich zu seinem Sohn liebt er auch nicht die Welt. Es ist sein Sohn. Und dadurch, dass sein Sohn auf der Erde war und uns erlöst hat, sind wir mit seinem Sohn hineingenommen worden. Unser Leben ist mit Christus verborgen. Aber die Liebe des Vaters gilt seinem Sohn. Und nur in ihm können wir die Dinge erleben. Das ist der Grund, warum ich Anbetung so mag. Und ich sage ganz deutlich, ob wir hier solche Lobpreislieder singen oder Choräle, das ist wirklich nicht entscheidend. Das hat mit der Kultur einer Gesellschaft zu tun, mit bestimmten Entwicklungen. Die wunderbaren Choräle in den Zeiten der letzten Jahrhunderte waren damals hochmodern. Und heute ist es anders. Also man war damals übrigens auch modern, ja. Und was wir singen, ist egal. Aber wenn wir singen, wenn wir im Lobpreis sind, wenn wir die Heilige Schrift lesen, wenn wir mitten im Alltag sind und Sorgen haben, liebe Geschwister, fliehe zu Jesus. Komm an sein Herz. Und das ist ein tief intimer Vorgang, wo kein Mensch sich mit dem anderen vergleichen kann. Der Christus in dir, Silvia, der Christus in dir ist ein anderer als der Christus in Harald. Ich meine nicht Christus selbst, sondern so wie er sich in dir auswirkt, ist anders als in Harald, in Joyce, in mir, in sonst jemand. Weil Christus, wenn er in mich hineinkommt, erfüllt meine Seele aus. Er füllt mein Herz aus. Und ich erlebe ihn anders, weil ich ein anderer Mensch bin. Aber die Wirklichkeit Jesu in mir ist das, was mich mit euch allen verbindet. Und ich wünsche mir, dass jeder von uns auch heute Morgen sagen kann, Jesus, wenn ich nur in dir erfunden werde, wenn ich nur in dir erfunden werde, mein Leben ist verborgen mit dir. Das ist meine Rettung. Lass uns einmal noch einen Moment beten.